Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, große Städte haben etwas Imposantes. Egal in welche Großstadt wir fahren, können wir Großartiges erleben. Ob London, Paris, New York oder auch Berlin. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter. In der einen Stadt ist das Geld zu Hause, so sagt man, in der anderen Kultur und Wissen. Und in der anderen steht an jeder Straßenecke eine Kirche. In den letzten Tagen durfte ich dieses Großstadt-Flair in Berlin erleben. Gerade in der Innenstadt hat sich viel getan. Neben dem großen Dom und der Museumsinsel wurde das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut. Auch ein Spaziergang in Richtung Brandenburger Tor ist wirklich einer Großstadt würdig. Wie muss es erst für den Apostel Paulus gewesen sein, als er die Stadt Athen betrat? Neben der Stadt Rom galt sie als ein anderes Zentrum, so eine Art Kulturhauptstadt in der Antike. Hier waren die Musen zu Hause, also die Künste, die Dichtkunst. Es war eine Stadt der Kunst, der Literatur, aber auch des Glaubens. Die griechische Architektur breitete sich überall in der bekannten Welt aus. Wer schick und modern in der Antike bauen wollte, musste sich an der griechischen Architektur orientieren. Überreste dieser großen Architektur lassen sich noch erahnen. Das große Parthenon auf der Akropolis ist heute noch ein Schmuckstück der Kunst. Zwar mehr eine Ruine, aber erahnen kann man es noch. Auch die Hochliteratur war in Athen beheimatet. Große Redner, Philosophen und Denker gingen hier ein und aus. Platon, Sokrates oder auch der berühmte Politiker Perikles. Im ganzen Mittelmeerraum waren diese Namen bekannt. Das große Pendant Rom konnte hier nicht so glänzen. Neidisch schaute man auf die Kulturhauptstadt der Antike. Und religiös waren die Athener auch. Für ihre antiken Götter bauten sie die prächtigsten Tempel. So muss ungefähr die Stadt auf Paulus gewirkt haben. Wie so oft ging Paulus auf die jüdische Gemeinde zu. Hier suchte er Anknüpfungspunkte. Paulus war bestimmt von der Pracht dieser Stadt überwältigt. Aber er war auch zornig. Als Jude glaubte er nur an einen Gott. So viele Götterbilder auf einmal machte ihn zornig. Viele Streitgespräche musste er deswegen führen. Am Ende wurde er auf den Areopag, dem Hohen Rat der Stadt, geschleppt, um Rechenschaft abzulegen. Das ist der zweitkleinere Hügel nach der Akropolis. Doch das Erstaunliche ist, bei dieser Rede, die wir in der Epistel gehört haben, aus Apostelgeschichte 17, ist kein Zorn mehr in seinen Worten zu hören. Paulus möchte seine Zuhörer gewinnen, damit sie bis zum Ende zuhören. Da steht, Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Paulus lobt die Athener für ihre Frömmigkeit. Da fühlen sich die Zuhörer bestimmt geschmeichelt. Bei dieser Stelle ist mir bewusst geworden, dass der Ton die Musik macht. Möchte ich eine Offenheit in meinem Gegenüber erreichen, muss ich ihn oder sie achten und wertschätzen. Kommt man allerdings mit dem verbalen Vorschlaghammer, verspielt man diese Offenheit. Und das wäre wirklich schade. So zügelt Paulus seinen Zorn und geht einen Schritt auf die Athener zu. Im nächsten Schritt seiner Rede macht er Gott als Schöpfer groß. Da heißt es, er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Diesen Schöpfer kann jeder Mensch bei sich selber wahrnehmen, so das Argument des Paulus. Dabei spielt hier aus meiner Sicht der Atem eine große Rolle. In der Bibel steht, dass Gott uns Menschen einen göttlichen Atem einhauchte und uns damit seinen Stempel aufdrückte. Dieser Atem wird von Generation zu Generation weitergegeben und so trägt jeder Mensch etwas Göttliches in sich. Der göttliche Atem wird sozusagen weiter vererbt. Und das ist die Seele. Seele ist das Wort, das noch lebendiger wirkt als Atem. Dieser Atem ist lebenswichtig für uns. Rein physisch, also durch die Luft, die ich einatme, aber auch im übertragenen Sinne, das Leben. Die Möglichkeit zu fühlen, zu denken und zu kommunizieren ist ein hochkomplexes wissenschaftliches Thema, welches unter keinen Umständen vereinfacht oder nur aus geistlicher Perspektive betrachtet werden sollte. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft nur mit dem Material arbeiten kann, das sie von der Natur an die Hand bekommen hat. Und da komme ich an Gott nicht vorbei. Im jüdischen Glauben ist es verboten, den Gottesnamen auszusprechen. Der hebräische Name für Gott lautet, und hier stehen nur Buchstaben im Alten Testament, JHWH. Und genau diese Laute sind für die Juden tabu auszusprechen als Namen. Sie umschreiben Gott mit vielen anderen Begriffen, wie zum Beispiel Adonai, das bedeutet mein Herr. Ein jüdischer Naturwissenschaftler und Rabbi vertritt die Theorie, dass die Juden und eigentlich alle Menschen die Bedeutung von JHWH auch gar nicht aussprechen müssen. Vielmehr leben sie im ganz natürlichen Ein- und Ausatmen. Das bedeutet, wir Menschen atmen den Namen Gottes ständig ein und aus. Wir können ohne JHWH gar nicht leben. Er strömt in unserem Körper herein und wieder hinaus. Buchstäblich vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und das ist zugegebenermaßen ein Ansatz, der alle Menschen vereinnahmt. Auch die, die mit Gott erstmal gar nichts zu tun haben möchten. Auch Gott ist auch ihr Schöpfer. Und Gott liebt seine Geschöpfe. Bleiben wir beim Atem. Der sagt eine Menge über eine momentane Gefühlslage aus. Wenn ich ruhig und ausgeglichen bin, geht mein Atem gleichmäßig und flach. Bei Anstrengung, Erregung und Stress wird die Atmung schneller. Ich finde diese Gedanken, dass eine gute Verbindung sind, was Paulus mit seinen beiden Aussagen meint. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Und durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns, haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Durch den Atem, den er uns einhaucht und dadurch Leben schenkt. So nehme ich auch meinen Atem wieder anders wahr. Zum Schluss kommt Paulus auf Jesus Christus. Doch Paulus nennt hier ihn nicht beim Namen. Er nennt nicht den Namen seines Retters. Paulus benutzt folgende Worte. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. An diesem Punkt scheiden sich nämlich die Geister. Als die einen Athener davon hörten, machen sich die einen lustig, die anderen schlossen sich Paulus an, weil sie mehr davon hören wollten. Er stellt sich natürlich die Frage, wenn wir durch unseren Atem mit Gott verbunden sind und damit mit dem Leben überhaupt, warum brauchen wir eine Auferstehung der Toten? Leider ist es so, dass alles in dieser Welt der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Alles wird vergehen. Selbst die Erde wird irgendwann ein Ende haben. Und Gott möchte doch, der seine Geschöpfe liebt, eine ewige Beziehung zu seinen Geschöpfen haben. Mit Jesus macht er uns ein Angebot, ewiges Leben mit ihm. Paulus war in einer Stadt, die voller Tempel waren. Die Götter dieser Tempel ließen sich allerdings nie blicken. Sie hatten mit den Menschen nichts gemein und in alten Epen wie die Ilias und die Odyssee meinten es diese Götter nicht gut mit den Menschen, geschweige denn, dass einer als Mensch auf die Erde kommt. Und das ist nur Jesus. Als Gott wurde er ganz Mensch und was Jesus erfahren hat, bietet Gott uns auch an. Mit ihm dürfen wir das Alte ablegen und das Neue anlegen. Wir dürfen am Ende eine Auferstehung der Toten erleben, die Jesus uns vorbereitet hat. Im Wochenspruch kommt dies zum Ausdruck. Im 2. Korinther 5 steht er. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und kommen wir zu Jesus, dann haben wir schon dieses Neue an uns. Und dieses Neue ist nicht der Vergänglichkeit preisgegeben. Aber diesen Schritt zu gehen, an einen Menschen zu glauben, der den Tod besiegt hat, war für manche Athener sehr schwierig. Selbst für die gottesfürchtigen Menschen war es nicht leicht, dass sich so etwas nicht ereignet hat für sie. Und auch für die Athener, die sich von den Göttern verabschiedet hatten und den naturwissenschaftlichen Blick aufgesetzt hatten, war ebenso schwierig, daran zu glauben. Im Kleinen begann diese Bewegung in Athen. Heute sind die Tempel Ruinen. Als ich in Athen einmal war, fiel mir etwas Besonderes auf. Es gab keine großen Kirchen oder Kathedralen, wie zum Beispiel in Rom, St. Peter und so. Das gibt's in Athen so nicht. Die kleinen Kirchen schmiegen sich wundervoll in das Altstadtbild hinein. Sie ergeben ein Bild. Sie gehören zusammen, so wie Jesus in seiner Gemeinde ist und wir mit ihm dadurch verbunden sind. Und wie Paulus sind wir heute auch Boten in dieser Welt. Paulus hat zwar große Spuren hinterlassen, aber auch kleine Spuren sind sichtbar. Doch erst das Gesamtbild ist entscheidend. Liebe Gemeinde, heute haben wir darüber gesprochen, dass Paulus in Athen war. Wichtig war heute, möchte ich in meinem Nächsten Offenheit für die Botschaft erreichen, dann achte und wertschätze ich ihn zunächst. Der zweite Punkt war, unser eigener Atem zeigt uns, dass wir stets mit Gott verbunden sind. Und das dritte, Jesus schafft Neues für uns. Die Vergänglichkeit hat ein Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.